NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Wie können wir menschlich altern? Wir werden in Deutschland im Jahre 2030 4 Millionen Personen in Pflegeeinrichtungen umfassend bis in ihre letzten Tage nach ethischen Grundsätzen und nicht nur unter ökonomischen Zwängen betreut. Und warum sinkt die Lebenserwartung in den USA und Westeuropa aufgrund der medizinischen Versorgung? Das ist Schwerpunktthema dieser Logo-Ausgabe. Weitere Themen: China als Ozon-Hotspot. Warum ein gebrochenes Herz die Gefahr erhöht, an Krebs zu erkranken? Die Universität Rostock blickt auf ihre Geschichte zurück und in unserer Reihe Ausgefragt stellen wir den Vulkanforscher Donald Bruce Dingwell vor. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Ozon gehört zu den wichtigsten sogenannten Spurengasen in unserer Atmosphäre. In der Höhe ist es ein Schutz. Es hält die ultraviolette Strahlung der Sonne ab und macht dadurch das Leben auf der Erde erst möglich. Am Boden ist Ozon jedoch ein Schadstoff, ein giftiges Gas, das Menschen, Tiere und Pflanzen krank machen kann. In Europa und Nordamerika ist es gelungen, zumindest die Spitzenwerte beider Belastung durch Bodenozon deutlich zu senken. In anderen Teilen steigen diese Werte jedoch seit Jahren immer weiter an. Vor allem China hat sich dabei zu einem globalen Ozon-Hotspot entwickelt. Das ist das Ergebnis einer großen internationalen Studie, an der auch Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich beteiligt waren. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
Rush Hour an einem heißen Sommertag in Peking. Unzählige Fahrzeuge verstopfen die Straßen der chinesischen Hauptstadt. Dabei blasen sie jede Menge Schadstoffe in die Luft. Als Folge davon misst das städtische Umweltüberwachungszentrum in manchen Stadtteilen Ozonwerte von über 300 Mikrogramm pro Kubikmeter. So viel giftiges, farbloses Ozon in der Luft gilt als hochgradig gefährlich für die Gesundheit. Eine große internationale Studie hat jetzt gezeigt, dass nicht nur Peking, sondern die gesamte Region ein Riesenproblem mit dieser Art der Luftverschmutzung hat. Der Physiker Martin Schulz vom Forschungszentrum Jülich hat dafür gemeinsam mit über 200 anderen Wissenschaftlern weltweit Ozonmesswerte gesammelt.
Diese Datenbank ist mittlerweile die weltweit größte Sammlung bodennaher Ozonmessungen. Soweit wir wissen, sind China und Korea derzeit die absoluten Spitzenreiter in der Ozonbelastung. China hat schon lange ein Problem mit Luftqualität, wobei es hier in der Vergangenheit vor allem um Feinstaub und Schwefeldioxid ging aus den Kohlekraftwerken. Diese Problematik ist deutlich zurückgegangen aufgrund der enormen Anstrengungen, die China da unternommen hat. Aber aufgrund der enormen Zunahme des Verkehrs ist mittlerweile eben eine neue Problematik entstanden in Bezug auf Stickoxide und die Ozonbelastung.
Stickoxide aus dem Kraftfahrzeugverkehr gehören zu den wichtigsten Ursachen dafür, dass die Ozonwerte am Boden steigen. Was dabei genau passiert, ist ziemlich komplex, erklärt Martin Schulz.
Ozon entsteht aus verschiedenen Vorläufersubstanzen. Das sind zum einen Kohlenwasserstoffe und dazu kommen dann Stickoxide, die als Katalysator fungieren. Und zusammen können diese Substanzen dann eben Ozon bilden, vor allem dann, wenn es warm ist, trocken und heiß in der Atmosphäre.
Und dann wird es möglicherweise kritisch für die Gesundheit. Ein Reizhusten gehört zu den häufigsten Symptomen, wenn zu viel Ozon in der Luft ist. Und, so der Atmosphärenforscher Hauke Schmidt vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie.
Es gibt auch Zahlen darüber, dass diese Ozonverschmutzung zu verfrühten Todesfällen führt. Tatsächlich ist Ozon auch ein Treibhausgas. Das heißt, mehr Ozon führt prinzipiell auch zu mehr Erwärmung. Aber der Treibhauseffekt, der ist verschwindend gering im Vergleich zu dem Treibhauseffekt von CO2 zum Beispiel oder Methan. Ozon hat allerdings auch Auswirkungen auf die Vegetation, dass zum Beispiel das Pflanzenwachstum beeinträchtigt wird durch Ozon und zum Beispiel die Getreideerträge durch Ozon reduziert werden.
Eine Studie der Uni Bonn hat gezeigt, dass die Ozonbelastung auch den Reisanbau in China belasten kann. Demnach sanken die Erträge um bis zu 20%. Für eine derart bevölkerungsreiche Region könnte das auf Dauer ein großes Problem werden. Und das auch ohne Ozon-Extremwerte, so Martin Schulz vom Jülich Supercomputing Center.
Die verfügbaren Untersuchungen über die Auswirkungen zeigen, dass es eben bis hin zu sehr niedrigen Ozonkonzentrationen Auswirkungen geben kann.
Deshalb ist es auch so wichtig, dass jetzt endlich auch in China Ozonwerte gemessen werden. Bis vor 5 Jahren gab es keinerlei Messstationen im Land. Jetzt stehen 1000 solcher Stationen in rund 200 Städten. Für die Wissenschaftler ist das ein großer Fortschritt. Bei der Erforschung der globalen Verteilung von Bodenozon gibt es nämlich immer noch große Lücken. Gut möglich also, dass China nicht der einzige Ozon-Hotspot weltweit ist, meint Hauke Schmidt vom Max-Planck-Institut.
Indien zum Beispiel, insbesondere in der Vormonsunzeit, ist die Luftverschmutzung in Indien auch sehr hoch, auch die Ozonbelastung sicherlich. Wir haben dort allerdings momentan noch weniger Messdaten als für China. Auch in Afrika gibt es sehr wenige Messstationen. Ich denke, das ist insbesondere dort für die lokale Bevölkerung ein Problem, dass dort sicherlich auch in den aufstrebenden Großstädten massive Luftverschmutzung herrscht, die allerdings kaum beobachtet und auch kaum bekämpft wird.
An der Westküste der USA wird die Luftverschmutzung dagegen ausgesprochen gut beobachtet. Eigentlich waren die Ozonspitzenwerte dort genauso wie in Europa zuletzt immer weiter zurückgegangen. Die Maßnahmen zur Luftreinhaltung zeigten Wirkung. Jetzt steigen die Messwerte jedoch wieder an. Auch dahinter steckt das Ozon aus China, ist sich Hauke Schmidt sicher.
Das heißt, die vornehmend westlichen Winde führen ozonreichere Luft in den Westen der USA und dort insbesondere in die ländlicheren Landstriche. Da kommen dann eben nicht mehr die Ozonspitzen an, sondern es kommt eben eine zwar verdünnte, aber doch schadstoffangereicherte Luftmasse im Westen der USA an.
Mehr noch. Offenbar werden die hohen Ozonkonzentrationen, aber auch die anderen Schadstoffe in China zunehmend zu einem globalen Problem, zumindest auf der Nordhalbkugel. Denn
man sieht tatsächlich, dass global der Ozongehalt der Troposphäre, das heißt in der Region, in der Atmosphäre, in der wir leben, zugenommen hat. Das sieht man auch in Modellstudien. Und das hängt insbesondere damit zusammen, dass insgesamt mehr emittiert wird. Das heißt, die Reduktion der Vorläufersubstanzen in Nordamerika und in Europa werden mehr als kompensiert von den neuen Emissionen in den aufstrebenden Industrienationen.
Wobei auch in China Abgasreinigung und Filteranlagen inzwischen keine Fremdwörter mehr sind. Warum das Reich der Mitte trotzdem zum Ozon-Hotspot wurde? Hauke Schmidt hat dafür eine einfache Erklärung.
Wenn es diese Maßnahmen dort gibt, dann sind die Erfolge dadurch durch das massive Wirtschaftswachstum einfach überkompensiert worden. Das heißt, das Wachstum frisst die Bemühungen auf, Schadstoffe zu reduzieren.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol.
The show was ending and I had started to crack. Woke up in Chicago and the sky turned black. And you're so high, you're so high, you have to be an angel. And I'm so high, I'm so high, I can see an angel. I hear your heart beating in your chest. The world slows till there's nothing left. Skyscrapers look on like great unblinking giants. In those heavy days in June when love became an
act. Gerade ging in München der Europäische Kardiologenkongress zu Ende. Ein wichtiges Thema war der Zusammenhang zwischen Tumorerkrankungen und dem sogenannten gebrochenen Herzen, einer stressbedingten Herzerkrankung, deren Symptome an einen Herzinfarkt erinnern. Diese Erkrankung kann gerade im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen ein großes, tödliches Potenzial entwickeln. Ursula Storost über das gebrochene Herz.
Der Kummer, der nicht spricht, nagt leise an dem Herzen, bis es bricht.
Das erkannte William Shakespeare schon im 16. Jahrhundert. Heutige Kardiologen haben die Idee aufgegriffen. Es gibt ein Krankheitsbild, das gebrochene Herz. Was das ist, erklärt Professor Jochen Müller-Emsen, Leiter der Abteilung Kardiologie an der Hamburger Asklepios Klinik in Altona.
Natürlich ist es nicht gebrochen, wie ein Knochen brechen kann. Und es ist ein umgangssprachlicher Begriff. In der Fachsprache nennen wir das Stresskardiomyopathie, also eine Herzmuskelerkrankung, die durch Stress hervorgerufen wird.
Ein Mensch mit gebrochenem Herzen, so Müller-Emsen, zeigt die gleichen Symptome wie ein Mensch mit einem Herzinfarkt. Schmerzen in der Brust, enge Gefühle, Angstzustände, kalter Schweiß. Aber bei näherer Untersuchung stellt man fest, dass es keinen Verschluss der Gefäße gibt. Trotzdem, so der Wissenschaftler, kann ein gebrochenes Herz tödliche Folgen haben. Und zwar dann, wenn das Herz so geschwächt wird, dass es nicht mehr genügend Blut in die Gefäße pumpt oder wenn schwerwiegende Herzrhythmusstörungen auftreten.
Es sind häufiger ältere Damen, mehr Damen als Männer, die erkranken. Und die erste Patientin, die ich sah, hatte einen Raubüberfall in der Straßenbahn hinter sich. Und danach hatte diese Patientin das Syndrom.
Der Verlust des langjährigen Lebensgefährten kann genauso zu einem gebrochenen Herzen führen wie die Freude über die Geburt eines Enkelkindes.
Letztendlich ist es tatsächlich so, dass es da vermutlich wirklich nur um Freisetzung von Stresshormonen geht. Und das, also Adrenalin, Noradrenalin, und das sind auch Hormone, die freigesetzt werden in besonders glücklichen Zuständen.
Forscher haben in einer neuen Studie nun herausgefunden, es gibt einen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und dem gebrochenen Herzen. Dazu wurden 554 Menschen mit dem Broken Heart Syndrom daraufhin untersucht, ob sie zuvor eine Tumorerkrankung hatten.
Und da war die Prozentzahl höher, als man sie sonst vermuten würde in einer ähnlichen Gruppe. Und das sagt uns Medizinern immer, dass offensichtlich der Tumor irgendwie einen Risikofaktor darstellt, um an dieser Erkrankung, an diesem Stressherzen zu erkranken.
Und daran zu sterben, denn auch das zeigt die Studie. Offensichtlich, so Jochen Müller-Emsen, neigen Krebspatienten eher dazu, ein Broken Heart Syndrom zu entwickeln als andere Menschen. Eine mögliche Erklärung dafür wäre, so die Privatdozentin Georgia Schilling, dass es einige Krebsmedikamente gibt, die die Herzzellen genauso schädigen können wie die Tumorzellen.
Wir haben neue Medikamente, von denen wir uns erhofft haben, sie machen weniger Herzschäden. Da muss man aber sagen, auch die machen Herzgefäßschäden. Das sind die ganzen neuen oralen Antitumormedikamente beispielsweise.
Georgia Schilling ist leitende Oberärztin der Onkologie am Asklepios Krankenhaus in Hamburg-Altona. Sie bedauert, dass es oft keine Alternative zu diesen Krebsmedikamenten gebe und sie den Patienten die schädlichen Nebenwirkungen zumuten müsse. Denn das Besiegen der Krebserkrankung stünde im Vordergrund.
Es gibt auch schon molekulare Untersuchungen bei Patienten, die Patienten identifizieren können, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen Herzschaden zu erleiden als andere. Und trotzdem müssen wir sie manchmal mit einem solchen Medikament behandeln. Aber wenn wir wissen, da ist ein höheres Risiko da, dann können wir die Patienten engmaschiger beobachten und frühzeitiger mit einer Herzinsuffizienztherapie einsteigen.
Warum das gebrochene Herz als stressbedingte Herzerkrankung auftritt, bleibt ungeklärt. Möglich wäre auch, so Georgia Schilling, dass die Symptome im Fall von Tumorerkrankungen durch die Krebsdiagnose entstehen.
Krebs löst ja auch ganz viel emotionalen Stress aus. Aber es ist in der Studie kein akuter Zusammenhang festzustellen, dass die Patienten mit der Diagnose konfrontiert werden und praktisch im nächsten Augenblick dann eine solche Kardiomyopathie entwickeln, sondern das sind ja auch Jahre dazwischen. Aber natürlich ist Krebs auch emotionaler Stress.
Forschungsergebnisse wie die der neuen Studie animieren die Mediziner, über den Tellerrand ihres eigenen Fachgebiets hinauszublicken.
Also wir erweitern diese rein tumorspezifische Nachsorge tatsächlich jetzt im Sinne, welche Spätkomplikationen und Langzeitschäden können Patienten haben, und unterrichten unsere Kollegen zunehmend darüber, dass sie auch darauf achten müssen und auch diese Dinge erfragen und untersuchen.
Über stressbedingte Herzerkrankungen berichtete Ursula Storost.
Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Es geht um die Frage, ob ein würdevolles, menschliches Altern in unseren Industriegesellschaften weiter möglich bleibt oder die Zwänge der Privatisierung Fortschritte in der Medizin und Betreuung wieder hinfällig machen könnten. Allgemein zeigen die Statistiken der Krankenkassen und Lebensversicherer, dass wir immer älter werden. Doch das hat auch einen Anstieg der Zahl der zu Pflegenden zur Folge. Im Deutschland des Jahres 2030 könnten 4 Millionen Menschen auf Betreuung in Heimen angewiesen sein. Doch leider gibt es noch einen anderen Trend, der zu weniger hochaltrigen Mitbürgern führen kann. Eine Studie der Universität von Südkalifornien zeigt, zum ersten Mal seit Jahren ist die Lebenserwartung in den westlichen Industrienationen eingebrochen. In den USA liegen die Ursachen auf der Hand: der massenhafte Missbrauch von Schmerzmitteln und Drogen. Auch in Deutschland ist die Lebenserwartung zum Teil aus anderen Gründen deutlich zurückgegangen. Aus dem Silicon Valley, Markus Schuler.
Wissenschaftler in Europa und den USA sind beim Thema Lebenserwartung nur positive Zahlen gewohnt. Doch jetzt geht es auf einmal bergab. 2014 war so ein Wendepunkt. Beispiel USA.
So between 2014 and 2015.
Zwischen 2014 und 2015 ging die Lebenserwartung für Frauen in den USA um ein Vierteljahr zurück, für Männer in den USA um fast ein Dreivierteljahr.
Das
ist Jessica Ho von der University of Southern California. Gemeinsam mit Aaron Handy von der Princeton University hat sie die Lebenserwartungsstatistiken der USA und vieler europäischer Länder verglichen. Das Ergebnis hat selbst die Wissenschaftlerin überrascht. Die Lebenserwartung in vielen Industrieländern ist rückläufig, trotz guter Krankenversorgung und Versicherung. So sind in den USA seit 2014 überdurchschnittlich viele junge Menschen gestorben. Das ist der Hauptgrund für den Rückgang der Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten, sagt die Gerontologin. Drogenmissbrauch ist die Hauptursache, die sogenannte Opioidkrise. Aber auch Erkrankungen des Nervensystems wie Alzheimer spielten hier eine gewisse Rolle. Anders als in Europa gibt es in der US-Statistik eine Delle bei 40 Jahren. Zehntausende Menschen sterben jedes Jahr, weil sie starksüchtig machende Schmerzmittel überdosieren. Seit Jahren hinken die US-Amerikaner in puncto Lebenserwartung den Europäern hinterher. In Deutschland liegt die Lebenserwartung bei Frauen im Schnitt bei 83,45 Jahren. In den USA beträgt sie 81,4 Jahre. Einen ähnlichen Unterschied gibt es bei den Männern. In Deutschland werden sie durchschnittlich 78,56 Jahre alt. In den USA sind es nur 76,4 Jahre. Doch auch in Europa hat es einen Rückgang gegeben. Besonders stark war der Ausschlag im Jahr 2015, sagt Jessica Ho.
In the other countries, including Germany, the declines were much more concentrated at the older ages.
In Europa, Deutschland eingeschlossen, ist die Lebenserwartung vor allem bei den über 65-Jährigen zurückgegangen. Gründe waren hier vor allem Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislauf-Systems sowie des Nervensystems. Auffallend war hier, dass es viele Sterbefälle durch Atemwegserkrankungen gab. Wir zogen daraus die Schlussfolgerung, dass diese auf die Grippe zurückzuführen waren. Deutschland hat seit 2015 aber wieder leicht aufgeholt, betont die Wissenschaftlerin. Zwischen 2014 und 2015 habe man zwar 0,4 Jahre eingebüßt, das habe man dann im Jahr 2016 wieder wettgemacht. Trotzdem gibt es für Deutschland keine Entwarnung. Vor allem bei der Gesundheitsvorsorge von älteren Menschen gebe es Nachholbedarf. In Europa haben Ho und ihre Kollegin für die Statistik von 2016 die Lebenserwartungsdaten von 17 Ländern miteinander verglichen. Deutschland schneidet dort besonders schlecht ab. Männer kommen im Europavergleich auf die drittniedrigste Lebenserwartung. Bei Frauen ist sie die viertniedrigste.
However, you know, clearly conditions are sensitive to.
Natürlich sind die Einflussfaktoren sehr kritisch. Wenn unsere Schlussfolgerung aber stimmt, dass es sich um ein Jahr mit einem besonders starken Grippevirus handelte, dann sagt uns das etwas über die Vorsorgefähigkeit des deutschen Krankensystems. Zum Beispiel, wie gut es geschwächte oder ältere Menschen erreicht. Hier scheint es wichtig, die Vorsorge zu verbessern, vor allem für kommende Grippewellen. Außerdem ist eine hohe Impfrate wichtig.
For influenza epidemics and maintaining good vaccination rates.
Soweit der Beitrag von Markus Schule.
When I go home alone, I drive past the place where I was born in the places that I used to drink. Young and drunk and stumbling in the street outside, the joiners' arms like foals unsteady on their feet.
with the art students and the boys in bands, high on Ian, holding hands with someone that I just met. I thought it doesn't get better than this. There can't be nothing better than this. Better than this. We climbed onto the roof, the museum, and someone made love in the ground. And I forgot my name.
Für viele Menschen ist das Leben im Alter beschwerlich. Treppen steigen, die Einkaufstasche heben, Freunde treffen. Was früher kein Problem war, wird zur täglichen Herausforderung. Gesellige, aktive Menschen sind am Lebensende dabei häufig unzufriedener als zurückgezogene, ängstliche Menschen. Das ist das Ergebnis einer psychologischen Studie, die gerade im Journal of Personality and Social Psychology erschienen ist. Daran beteiligt waren Forscher aus Berlin, Kiel und Hamburg. Wieland Gabke stellt die Studie vor und traf in Göttingen einen Krebspatienten, der keine Angst mehr vor dem Tod hat.
Hans-Ulrich Sticke sitzt auf seinem Bett, die Schultern leicht nach vorne gebeugt. Seine Knochen sind deutlich zu sehen, er wiegt nur noch rund 45 Kilo. Darmkrebs. Diese Diagnose erhielt der 66-Jährige im Frühjahr. Chemotherapie hat er abgelehnt.
Als ich das alles gehört habe, da habe ich mir gedacht, ich lasse mich nicht quälen. Ich steige aus, ich gehe ins Hospiz. Das ist eine Entscheidung, ja, zum Sterben. Ich entscheide mich für den Tod.
Im Hospiz an der Luther in Göttingen wird er rund um die Uhr versorgt, bekommt Opiate gegen die starken Schmerzen. Der Tumor hat gestreut, vorne links am Bauch hat Hans-Ulrich Sticke einen künstlichen Darmausgang. Klagen will der 66-Jährige aber nicht.
Die Betreuung, die hat mir unheimlich geholfen und deshalb bin ich jetzt auch noch da. Und ich weiß auch, wo es hingeht. Es geht hier nur in eine Richtung, das ist logisch. Aber wie das dahin geht, toll. Ich habe es angenommen. Ich weiß, es gibt nur ein Ziel. Und ich habe gesagt, was kann ich noch?
Den Anspruch runterschrauben. Das kann kurz vor dem Tod hilfreich sein, um weiterhin zufrieden mit dem Leben zu sein. Zu diesem Schluss kommt auch eine aktuelle Studie, an der unter anderem das Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, die Uni Kiel und die Uni Hamburg beteiligt sind. Die Hamburger Psychologin Swantje Müller, Erstautorin der Studie.
Wir wollten uns anschauen, inwiefern Persönlichkeitseigenschaften am Lebensende einen Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen haben. Das fanden wir deshalb ganz spannend, weil in den letzten Jahren des Lebens wir häufig sehr starke Einbrüche im Wohlbefinden der Leute sehen. Es da aber auch ganz viel Varianz gibt. Das heißt, nicht alle bauen ab.
Zum Beispiel könnten Menschen im hohen bis sehr hohen Alter davon profitieren, wenn sie sich stärker auf die eigenen Bedürfnisse konzentrieren, so die Psychologin. Auch eine gesunde Portion Ängstlichkeit könne sich positiv auswirken.
Die Ängstlichkeit, das ist eine ganz spannende Sache, weil je nachdem, wie angemessen die ist, ist sie unterschiedlich gesund. Wenn ich zum Beispiel eigentlich gern gesund bin, in meinem Leben nicht viele Risikofaktoren habe und mir die ganze Zeit Sorgen mache, die völlig unbegründet sind, dann ist das meist weder gut für die Gesundheit noch gut für mein Wohlbefinden. Wenn ich aber mir Sorgen um meine Gesundheit mache und die auch berechtigt sind, dann führt eine gewisse Ängstlichkeit vielleicht auch dazu, dass ich besser auf mich aufpasse.
Zu diesem Schluss sind die Hamburger, Kieler und Berliner Forscher gekommen, nachdem sie die Lebensläufe von 629 über 50-Jährigen aus Deutschland analysiert hatten. Alle Teilnehmer wurden über Jahre im Rahmen des sozioökonomischen Panels regelmäßig befragt. Die Leitung hatte der Ökonom Gerd-Georg Wagner vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Für die Untersuchung, über die wir heute reden, wurden Personen ausgewählt, die im Laufe dieser Erhebung verstorben sind. Und wir gucken gewissermaßen rückwärts vom Tode her, was in den Jahren zuvor geschehen ist. In der Studie, über die wir reden, sind das die letzten 10 Jahre, die wir betrachten.
Ergebnis: erst 2-3 Jahre vor dem Tod knickt die Lebenszufriedenheit stark ab. Davon ist vor allem eine Gruppe betroffen: aktive, gesellige Menschen mit einem weitreichenden Freundeskreis. Ihnen fällt es im Alter offenbar schwerer, Abstriche zu machen.
Wenn die Gesundheit nachlässt, wird es beispielsweise schwieriger, einen Freundeskreis zu pflegen. Und das kann dann wieder dazu führen, dass Personen, die extravertiert sind, die also gesellig sind, einen großen Freundeskreis haben und die über ihr ganzes Leben hinweg deutlich zufriedener sind als wenige gesellige Leute, dass die dann am Lebensende plötzlich einen stärkeren Rückgang ihrer Lebenszufriedenheit erleben, weil sie eben nicht mehr ihren Freundeskreis so pflegen können, wie sie das gerne tun.
Diese Erkenntnisse reichen Gerd-Georg Wagner und Swantje Müller aber noch nicht. In künftigen Studien wollen sie die Lebenszufriedenheit in den Jahren vor dem Tod noch genauer erforschen, etwa durch tägliche Intensivbefragungen. Wissen, das später einmal helfen könnte, Menschen das Lebensende zu erleichtern. Der Göttinger Hospizpatient Hans-Ulrich Sticke hat dafür schon ein einfaches Mittel gefunden. Seit er weiß, dass er sterben wird, genießt der Krebskranke im Hospiz den Moment, denkt nicht an gestern, nicht an morgen.
Die Lebensqualität, die ich noch habe, den Rest, das ist unheimlich viel, finde ich. Ich habe alles Materielle abgelegt. Ich sage, das ist ein wunderbares Zimmer, das ist ausreichend für mich. Mittlerweile habe ich gelernt, auch allein zu sein. Ich bin auch mittlerweile gern allein.
Angst vor dem Tod hat der 66-Jährige nicht. Für ihn ist wichtig, den Weg dorthin so angenehm wie möglich zu erleben.
Das war ein Beitrag von Wieland Gabke. Im Fachjournal Lancet Public Health ist gerade eine neue Studie über die Entwicklung des Alterns in England erschienen. Danach wird sich der relative Anteil der Menschen im Alter von 85 Jahren oder älter, die rund um die Uhr Pflege brauchen, innerhalb von 2 Jahrzehnten kaum verändern. Doch weil viel mehr Menschen so alt werden, verdoppelt sich die absolute Zahl der Betroffenen. Auch in Deutschland dürfte deren Zahl aufgrund der Altersstruktur, Stichwort Babyboomer, zunehmen. Bis 2030 ist von 4 Millionen Pflegebedürftigen auszugehen. Die demografische Entwicklung verschärft den bestehenden aktuellen Fachkräftemangel in der Pflege und schwächt zugleich die finanzielle Basis der über Umlagen finanzierten sozialen Pflegeversicherung. Professor Hermann Brandenburg leitet den Lehrstuhl für gerontologische Pflege an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendal, eine kirchlich und staatlich anerkannte Hochschule in freier Trägerschaft. Ich habe ihn zunächst gefragt, was die Pflegewissenschaft dazu beitragen kann, wenn es um die Gestaltung eines guten Lebens im hohen Alter mit Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit geht.
Was ist die Aufgabe der Pflegewissenschaft? Was kann sie beitragen zu der Frage des guten Lebens? Und die erste Bemerkung ist eben, dass sie die Begriffe, um die es da geht, die Ansätze, ob es im klinischen Bereich die Stärkung der Mobilität, die Förderung der Selbstständigkeit oder den Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Demenz geht, zunächst mal die Begriffe und Konzepte klären. Was geht es da eigentlich? Was sind da die Ansätze? Was sind die Anliegen? Und im zweiten Bereich geht es darum, tatsächlich so etwas wie Interventionen zu entwickeln. Also etwa, wie kann man Selbstständigkeit im häuslichen Bereich fördern durch pflegerische Maßnahmen? Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Themenfeld, würde ich sagen, ist die Einordnung dieser Maßnahmen im gesellschaftlichen Kontext, weil die Pflege sich immer in einem gesellschaftlichen Rahmen abspielt, abhängig ist von Finanzierungen, Strukturen, Organisationen.
Welche Rolle spielen denn, wenn es letztendlich zum Pflegealltag kommt, noch ethisches und auch theologisches Wissen?
Meiner Einschätzung nach sind ethische wie auch theologische Fragen für die Pflege und Pflegewissenschaft von fundamentaler Bedeutung, etwa die ethischen Herausforderungen. Ich verweise jetzt nur mal auf die Dilemmata zwischen Fürsorge und Autonomie. Und was machen wir mit einer Person, die nachts um 3:30 sich auskleidet bei 10, 15 Grad minus, das Haus verlässt oder die stationäre Pflege. Bemerkung zur Theologie. Auch das ist ein Bereich, der für die Pflege von wichtiger Bedeutung ist. Ich denke jetzt mal an die evangelische Theologin Schneider-Flume, die ja zu Fragen der Gerontologie und der Alterspflege Stellung genommen hat. Und sie spricht von der Fragmentarität des menschlichen Lebens. Und wenn wir das gut durchdenken und verstehen, dann hindert das auch die Pflege vor unsinnigen Optimierungsanstrengungen, sondern zeigt ihr auch die Grenzen von dem, was möglich ist und was wir akzeptieren sollten.
Funktioniert denn die Umsetzung für bessere Pflege, also die Implementationsfrage?
Das eine ist mal die Qualität oder die methodische Exzellenz, je nachdem, wie man das sehen will, der Daten, die wir generieren. Das andere ist die Transferproblematik. Ich glaube, die erste Frage, wie das mit der Empirie aussieht, die hat sich in den letzten 30, 40 Jahren sehr positiv entwickelt. Ob das jetzt Mobilität ist, Demenz, Entlassungsmanagement und vieles mehr. Und in den letzten Jahren ist so ein gewisser Siegeszug von Evidence-Based Nursing auch weltweit zu beobachten. Das ist aber meiner Einschätzung nach auch eine gefährliche Tendenz, weil sich dann die Pflegewissenschaft sehr stark auf engere klinische Fragen konzentriert und hier Optimierungsstrategien generiert. Aber die Kritik der Pflege, die berufspolitische Entwicklung und die Einordnung in gesellschaftliche Kontexte, die unterbleibt ein Stück weit und damit auch die Theoriediskussion. Zweite Bemerkung zu der Transferfrage. Und da stellen wir eben fest, dass da sehr große Barrieren sind, dass das auch ein eigenes wissenschaftliches Feld ist, diese sogenannte Implementierungswissenschaft, wo Überlegungen angestellt werden. Was sind es denn jetzt für personale, organisatorische, rechtliche, finanzielle Barrieren, die etwa die Einführung einer neuen Pflegeintervention verunmöglichen, Anreize zu setzen, Pflegebedürftigkeit auch zu reduzieren oder zu verhindern? Wenn man da aber kontraproduktive Effekte generiert, dann wird auch entsprechend reagiert. Und das ist ein Problem der Praxis, dem muss sich auch die Pflegewissenschaft zuwenden.
Sie haben die Demenzerkrankung schon angesprochen. Sie gilt als wissenschaftliches Grenzgebiet. Eine Erklärung der Ursachen, die vermutlich im fehlenden Synapsenschluss im Gehirn liegen, ist nicht möglich bisher. Für die betroffenen alten Menschen fordern Forscher jetzt einen Kulturwandel, um deren Persönlichkeit möglichst lange zu erhalten. Welche besonderen, übergreifenden, interdisziplinären Ansätze sind für diese Personenzentrierung notwendig?
Was Sie ansprechen, ist eine Aufgabe, wo die Pflege natürlich prominent involviert ist, aber wo die Intervention, Umgangsformen nur multiprofessionell gedacht werden können. Und zurzeit machen wir ein Forschungsprojekt, auch von der DFG gefördert, über HALT. Da geht es um Habitus von Pflegenden in der Langzeitpflege. Und wir untersuchen, was eigentlich die berufssozialisatorischen Dispositionen sind, sich Personen mit Demenz in einer ganz bestimmten Art und Weise zu nähern. Und wir glauben, dass das wichtig ist, um jetzt nicht nur sozusagen neue Machbarkeitsmodelle zu protegieren, sondern wirklich an die Ursachen heranzukommen. Was macht es eigentlich so schwierig, im Umgang mit dieser Personengruppe adäquat zu reagieren? Und empirisch konnte man feststellen, dass obwohl es Exzellenzeinrichtungen gibt, obwohl das Personal gut vorbereitet ist, obwohl die Qualifikation hervorragend zum Teil ist, in the long run sich immer wieder ein medikaler Umgangsstil dominant durchsetzt, sodass das, was personenzentrierte Pflege meint, nämlich eigentlich eine faire Kooperation auf Augenhöhe, sukzessive dann wieder erodiert.
Und im Hintergrund steht dabei natürlich auch die sogenannte Ökonomisierung der Altenhilfe. Danach sind immer mehr Heime einem internationalen Markt ausgesetzt und die daraus folgende Kostenersparnis hat auch zu einer Fehlentwicklung bei uns und in anderen Ländern in der Pflegeinfrastruktur geführt. Wie lässt sich denn da noch korrigierend eingreifen durch das Setzen vielleicht besserer Qualitätsstandards, die nicht von außen bestimmt werden?
Wir haben jetzt eine Situation, wo insbesondere im stationären Bereich Ketten den nationalen Markt betreten haben und die generieren Rendite in der Höhe von etwa 8-10%, während der öffentliche Sektor deutlich geringere Renditen hat, von 2-3% vielleicht etwas mehr, etwas weniger. Wenn wir die Pflege zu einer Marktgeschichte machen, zu einer Ware, dann werden diese Entwicklungen sich weiter verschärfen. Diese Einrichtungen machen Gewinne vor allen Dingen über die Personalsituation. 50% der Kosten laufen über das Personal dann für sie, eigentlich aber 2/3, sodass hier beim Personal gespart wird. Wir haben eine Diskussion um die Reduktion von fachlichen Levels in dem Bereich, die Fachkraftquote wackelt in allen Bundesländern. Aber die große Linie muss im Blick behalten werden. Und das bedeutet für mich ein gemeinwohlorientiertes, gemeinwirtschaftliches Pflege- und Versorgungssystem nicht aufzugeben. Das haben wir nach wie vor noch dominant. Ich glaube, das ist am Ende eine gesellschaftliche Prioritätensetzung. Wo will man Geld reinstecken? Was ist einem die Pflege auch alter Menschen wert? Und wenn es am Ende darum geht, dass hier am Essen gespart wird, dass die Renditen steigen für die Aktionäre, dann halte ich das für einen Skandal.
Soweit Professor Hermann Brandenburg. Er leitet den Lehrstuhl für gerontologische Pflege an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallenda. Und das war unser Schwerpunkt zum menschlichen Altern. Die Musik in der Sendung kam heute von Florence and the Machine. Die CD mit dem Titel High as Hope erschien bei EMI.
How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and you were screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song.
Vers. Dieser poetische Name steht für eine ganz und gar prosaische Organisation, nämlich den Verband ehemaliger Rostocker Studenten. Gegründet wurde er 1957. Es handelt sich keineswegs um eine Vereinigung von wohlmeinenden Alumni, sondern die Gründer sind Studenten und Absolventen, denen nach 1945 an der Universität Rostock übel mitgespielt wurde, die verhaftet und verurteilt wurden. Seit mehr als 50 Jahren finden sie sich zu jährlichen Konferenzen zusammen. Das Treffen dieses Jahres, das 81. seiner Art, fand in Waren an der Müritz statt und das Thema war der 600. Jahrestag der Gründung der Universität Rostock im kommenden Jahr. Eine Jubelveranstaltung war nicht zu erwarten und so standen die 3 Tage unter der Überschrift zwischen akademischer Freiheit und politischer Unterdrückung. Matthias Schümann war mit dabei.
Massive politische Einschränkungen der akademischen Freiheit an der Universität Rostock hat es in früheren Jahrhunderten nicht gegeben. Das konstatiert zumindest der Historiker Carsten Krüger. Allerdings ist die Hochschule seit ihrer Gründung vor 600 Jahren immer in politische Auseinandersetzungen verwickelt. Das gipfelt schon früh in der sogenannten Domfehde im 15. Jahrhundert.
Der Herzog will die Universität ausbauen. Die Stadt wittert mit Recht, dass damit der Herzog seinen Einfluss auf die gesamte Stadt erhöht. Die gesamte Stadt möchte aber freie und Reichsstadt werden, hat sie nicht geschafft. Sie ist aber Hansestadt und ist weitgehend vom Staat unabhängig. Und jedes Stück, das der Staat, also hier die Fürsten, an Einfluss gewinnen, ist ein Verlust der Stadtfreiheit. Und das haben die Bürger, die aufständischen Bürger, sehr viel eher begriffen als die Ratmänner und die Bürgermeister, die eigentlich mehr so ihren Frieden haben wollten und Geschäfte machen wollten.
Aufgebrachte Bürger zerren am 14. Januar 1487 den Propst Thomas Rode auf die Straße und erschlagen ihn vor aller Augen. In den folgenden Jahrhunderten macht sich nach Ansicht des Geschichtsprofessors Carsten Krüger an der Universität Rostock eine eher konservative Geisteshaltung breit.
Ich sehe den konservativen Einfluss auf jeden Fall im Laufe des 17. Jahrhunderts durch die Verfestigung des lutherischen Orthodoxismus, der also fortbesteht. Und wir haben im 19. Jahrhundert auf der herzoglichen staatlichen Seite das Neoluthertum, das also sehr konservativ ist und dann aufpasst, dass ja nichts passiert. Und insoweit ist dieser Konservatismus ein sich selbst stabilisierendes, würde ich sagen, System, das bis zur Katastrophe dauert.
Die Katastrophe, das ist die Unterwerfung der Hochschule unter die nationalsozialistischen und später kommunistischen Ideologien. Spätestens im 20. Jahrhundert endet die akademische Freiheit an der Hochschule. Den Mitgliedern des Verbandes ehemaliger Rostocker Studenten ist die Zeit der Unterdrückung vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Erinnerung. Verbandsvorsitzender Peter Möller, heute 87 Jahre alt, will damals in Rostock Chemie studieren. Er kommt nicht dazu. 1950 hat sich der Abiturient aus Güstrow um einen Studienplatz beworben. Gleichzeitig engagiert er sich in der liberaldemokratischen Partei LDP. Im September 1950 treten Möller und ein paar Freunde gegen die sogenannten Blockwahlen an, die der Sozialistischen Einheitspartei die absolute Mehrheit sichern sollen. Sie kleben Plakate in ihrer Heimatstadt. Dabei werden sie erwischt.
Wir landeten zunächst in Güstrow im Gefängnis. 10 Tage später kam der Prozess. 10 Tage Untersuchungshaft. Und da gab es in Summe 87 Jahre Zuchthaus.
Peter Möller kommt ins Gefängnis in Bützow, dann nach Brandenburg. Seine 6 Jahre Haft erscheinen heute fast schon milde gegenüber den Strafen, die andere zu erdulden hatten. Manche kamen in Arbeitslager in Sibirien, einige wurden zum Tode verurteilt. Zum Beispiel der Rostocker Jurastudent Arno Esch, den Peter Möller aus der LDP kannte.
Arno Esch war eine überzeugende Persönlichkeit. Man würde heute sagen, er war durchaus ein charismatischer Typ. Er hat den letzten SED-Agitator in Grund und Boden geredet, dass von dem nichts übrig blieb.
Der politisch aktive Student und mehrere seiner Freunde werden 1949 verhaftet. Der Vorwurf lautet Spionage und Konterrevolution.
Und dann gab es die Prozesse, wo 14 Leute verhaftet wurden und 7 zum Tode verurteilt. Von den 7 ist einer begnadigt, einer ist in Moskau in der Lubjanka gestorben an TBC, regelrecht verreckt, und die anderen sind hingerichtet und liegen jetzt im Massengrab in Moskau.
Das Schicksal von Arno Esch bezeichnet ein finsteres Kapitel in der Geschichte der Uni Rostock. Den Nationalsozialisten hat sich die Hochschule schon frühzeitig unterworfen. Eine Haltung, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg praktiziert wird, stellt der Historiker Carsten Krüger fest.
Es gibt einen gewissen Antifaschismus, der aber zugleich benutzt wird, um antibürgerlich politisch aktiv zu werden. Und es gibt die Standardisierung der Lehre und damit die Abschaffung der Freiheit der Lehre. Und es gibt die Bindung der Universitäten an die Bedürfnisse der umliegenden Wirtschaftsbetriebe. Und das ist letztlich das Ende der Freiheit der Forschung.
Die massive politische Einflussnahme bewirkt auch, dass die Universität nicht für ihre in Ungnade gefallenen Studierenden eintritt.
Wer also in Ungnade fällt, der verschwindet. Verschwindet aus allen Bildern, überall wird getilgt. Und das ist bei Arno Esch eben auch der Fall.
Nicht nur Menschen verschwinden. Die Uni Rostock verfügt über eine einzigartige Büchersammlung. Im kommenden Jahr feiert die Universitätsbibliothek ihr 450-jähriges Bestehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird sie kräftig ausgedünnt. Und manches Buch verschwindet im sogenannten Giftschrank, so der Chef der Bibliothek Robert Zepf.
Die Sowjets haben alles aussondern lassen, was nationalsozialistisch war, aber auch was in irgendeiner Weise von ihrer Warte aus antisowjetisch oder antikommunistisch war. Also sozialdemokratische Literatur gehört dazu, aber auch christliche Literatur in manchen Fällen oder Literatur, die zum Beispiel über Verbrechen der Stalinzeit berichteten. Solche Werke wurden als antisowjetisch betrachtet und mussten auch ausgesondert werden. Also es gab eine sehr breite Definition der militaristischen Literatur. Und das Ziel war ganz klar zu kontrollieren, zu welchem Wissen hatte die Bevölkerung Zugang und welche Wissensbestandteile sollten unterdrückt werden.
Peter Möller kommt nicht mehr in den Genuss der Rostocker Bibliothek. Ihm wird im Dezember 1950 die Ablehnung seiner Bewerbung auf einen Studienplatz zugestellt. Mit dem Vermerk, es doch im kommenden Jahr noch einmal zu versuchen. Da ist der Abiturient aber noch immer im Gefängnis. Erst 1956 kommt er frei und nimmt sein Chemiestudium auf. An der Freien Universität in West-Berlin.
Der Verband ehemaliger Rostocker Studenten traf sich in dieser Woche in Waren an der Müritz zu einer Tagung, Matthias Schümann berichtete. Wer sich für die Geschichte des Wehrs interessiert, dem sei ein in dieser Woche erschienenes Buch empfohlen. Es heißt »In Rostocker Verbundenheit – Der Verband ehemaliger Rostocker Studenten, Wehrs und seine Geschichte«. Verfasst hat es die Historikerin Christiane Baumann.
I'm sorry I ruined your birthday. I guess I could go back to university. Try and make my mother proud. Stop this phase I'm in, she deems dangerous and loud. The spelling is a problem, as is the discipline. I don't think it would be too long before I was drunk in Camberwell again. But this is the only thing I've ever had any faith in.
Notizen aus der Wissenschaft.
Kleine Asteroiden mit einem Durchmesser von wenigen Metern werden beim Durchdringen der Erdatmosphäre durch Reibungskräfte zerrissen und abgebremst. Wenn es sich aber um feste Eisenmeteoroide handelt, kann jeweils ein kleiner Krater in der Erdoberfläche entstehen. In enger Nachbarschaft entsteht so ein Streufeld von Kratern bis zu einer Größe von 100 Metern im Durchmesser. Der Freiburger Geologieprofessor Thomas Kenkmann hat gemeinsam mit US-amerikanischen Kollegen jetzt ein 280 Millionen Jahre altes Meteoritenkrater-Streufeld entdeckt, das in Gesteinsschichten der Rocky Mountains liegt. Bei dem sensationellen Fund im westlichen Nordamerika handelt es sich um das bisher älteste und größte Streufeld von Kratern auf der Erde. Es ist mindestens 7,5 Kilometer groß und besteht aus mehr als 40 Einzelkratern. Die volle Ausdehnung konnte aufgrund der eingeschränkten Aufschlüsse der Gesteinsschichten noch nicht geklärt werden. Die Einzelheiten wurden im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht. Ein Herzinfarkt ist in Deutschland immer noch eine der Haupttodesursachen. Im Jahr 2015 starben in Deutschland über 49.000 Menschen an seinen Folgen. Wissenschaftler der Julius-Maximilians-Universität Würzburg setzen auf einen neuen Ansatz zur Behandlung des Herzinfarkts. Es geht um eine spezielle Form von Stammzellen, die in den Wänden von Blutgefäßen entdeckt wurden. Bisher haben diese Stammzellen im Falle eines Infarkts keine Chance, sich wie gewünscht zu Herzmuskelzellen zu entwickeln. Sollte es aber gelingen, die Stammzellen aus den herzeigenen Blutgefäßen rechtzeitig und therapeutisch effektiv zu steuern, wäre ein enormer Fortschritt in der Behandlung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen möglich. Noch beruhen die Erkenntnisse der Wissenschaftler lediglich auf Studien an Versuchstieren und im Labor. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Circulation Research. Nur jeder dritte Deutsche glaubt, häufig oder regelmäßig auf bewusste Falschmeldungen zu stoßen. Das ist das Ergebnis einer Ipsos-Studie in 27 Ländern. In allen anderen untersuchten Staaten war die Wahrnehmung vermeintlicher Falschmeldungen höher. Insbesondere in Argentinien mit 82%, Serbien oder der Türkei mit 79%. 4 von 10 Deutschen gaben an, eher selten oder nie Fake News ausfindig zu machen. Offenbar sind die Befragten in Deutschland verhältnismäßig selten in der Lage, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Weltweit meinte jeder zweite Befragte, der Durchschnittsbürger des eigenen Landes könne Fakten und Unwahrheiten nicht unterscheiden. In Deutschland sahen 35% eine Mitschuld der Medien. Der für die Erhebung zuständige Direktor Robert Grimm erklärte, die Ergebnisse zeigten, eine Resignation vor der Komplexität der Lebenswelten und dem Datenüberfluss in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft. Staat, Wissenschaft und traditionelle Medien verlieren an Informationshoheit.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Corinna Hennig.
Oh Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. But you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer. You told me our doors are open to the believer, 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 believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star.
Donald Bruce Dingwell leitet die Abteilung für Geo- und Umweltwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der experimentellen Vulkanologie. Er forscht Vulkanausbrüche und deren Rolle im Erdsystem. International bekannt wurde er durch seine Untersuchungen physikalischer Eigenschaften von vulkanischen Systemen, insbesondere zu Silikatschmelzen und Gläsern. Dingwell wurde 1958 in Cornerbrook, Neufundland, Kanada geboren und promovierte in Bayreuth. Anne Kleinknecht hat ihn getroffen.
Ausgefragt. 180 Sekunden mit
Donald Bruce Dingwell.
Beruf?
Geowissenschaftler.
Ihr Spezialgebiet?
Vulkanausbrüche.
Wie erklären Sie einem 11-jährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
Wir versuchen zu verstehen, warum der Vulkan ausbricht und wann es passieren wird.
Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
Also wir leben mit Vulkanen seit Tausenden von Jahren. Von der Ursprung der Religion bis hin heute zu der wissenschaftlichen Untersuchung. Und in meiner Generation wurde versucht, das alles zu quantifizieren. Das heißt, das physikochemisch zu betrachten. Das heißt eigentlich, die Vulkanologie zu modernisieren.
Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
Ich neige dazu, konservativ zu sein mit der Aussagekraft von das, was wir untersuchen im Labor. Und schaue links und rechts herum und sehe, dass die Wissenschaft doch manchmal spekulativer sein muss, als es jeden Tag im Labor aussieht.
Waren Sie gut in der Schule?
Ja, ich war gut in der Schule.
Was hätten Sie noch werden wollen?
Oh, Eishockeyspieler, Architekt, da gibt es viele Möglichkeiten.
Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
Ja, ist es auch immer wieder. Also es ist etwas, was jeden Mensch sofort anzieht. Es überrascht mich immer von Neuem.
Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
Wahrscheinlich die Art und Weise, in dem man Eyjafjallajökull ausspricht, dieser isländische Vulkan.
Wann haben Sie die besten Einfälle?
Auf dem Fahrrad früh, unterwegs oder wenn ich kein Auto fahre, wenn ich diese automatisierte Aktivitäten mache, dann fällt mir immer neue Verhältnisse zwischen schon bekannte Tatsachen ein.
Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
Im Labor zu stehen und das Erste auf der Welt zu sein, der neue experimentelle Daten zu sehen bekommt.
Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
Oh, ganz oben. Ein Manuskript, wo wir versuchen, die Behäusung, sage ich jetzt mal, von präbiotischen Molekülen zu verstehen. Das heißt, vulkanische Gesteine sozusagen aus der Ursprungsort des Lebens.
Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
Ein Kaffee trinken.
Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
Wir haben vor 25 Jahren begriffen, warum Vulkane explodieren. Und das ist von globaler Bedeutung, weil Vulkanasche beeinflusst alles, was in der Erdatmosphäre passiert.
Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
Warum hören vulkanische Ausbrüche auf?
Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
Den Vulkanforscher Donald Bruce Dingwall traf Anne Kleinknecht. Und soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Florence and the Machine. Die CD mit dem Titel High as Hope erschien bei EMI. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.